Vor zwei Wochen haben wir uns mit Veränderungsmanagement, mit Change Management beschäftigt und zwei sehr populäre Stufenmodelle angeschaut, nämlich das Modell von Kotter mit seinen 8 Phasen von der Erzeugung der Dringlichkeit bis zum Verankern der Ansätze in der Kultur und das Modell von Kübler-Ross, beginnend mit der Phase des Schocks bis hin zur Integration der Verhaltensweisen ins Daily Business. Beide Modelle wurden diskutiert und vorgestellt, miteinander verglichen und auch mit einer Kritik versehen. Die Kritik war im Wesentlichen, dass in einer volatilen, dynamischen Welt die Veränderungsnotwendigkeit eher größer wird und dass die großen Modelle, die im letzten Jahrhundert oder im letzten Jahrtausend entwickelt wurden, vielleicht nicht mehr so gut geeignet sind, dynamische Veränderungsprozesse, auch parallel laufende Veränderungsprozesse zu unterstützen. Dazu habe ich in der letzten Woche eine alternative Idee präsentiert, und zwar 3 Paradigmen, die bei Veränderungsprozessen eine Rolle spielen könnten, nämlich transparente Kommunikation, definierte Regelwerke und Prozeduren und die Möglichkeit der Mitwirkung des Gehörtwerdens aller Beteiligten. Ich habe versucht, diese 3 Paradigmen am Beispiel des Gerichtsprozesses zu verdeutlichen und wollte damit Anregung geben, Gedanken aus dieser Welt der Juristerei in Change- und Veränderungsprozesse mitzunehmen. Ich hoffe, du konntest was Spannendes für dich dabei mitnehmen. Heute nun möchte ich das Ganze nochmal mit einer systemischen Perspektive beleuchten, nämlich mit der Agilität, mit der agilen Schleife, mit Zirkularitäten. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Systemisch Denken und Handeln. Mein Name ist Heiko Rössel. Wenn wir uns die vor zwei Wochen vorgestellten Veränderungskurven, beispielsweise die von Kübler-Ross oder von Kotter, noch einmal vorstellen, dann beinhalten diese Kurven hier eine stringente Linearität und auch ein Stück weit eine serielle Abarbeitung der Schritte. Sie erinnern damit sehr an die typischen Wasserfallmodelle, die wir im Projektmanagement kennen. Und für sehr große planbare Projekte sind ja solche Wasserfallmodelle auch nach wie vor relevant, beispielsweise beim Neubau von Gebäuden oder von Infrastrukturen. Für andere Veränderungen, gerade aus der Welt der Software oder dynamische Veränderungen von Organisationen, haben sich aber agilere Methoden durchgesetzt, die seit Jahren schon die Wasserfallmodelle ergänzen und teilweise auch ersetzen. Gerade im Bereich der Softwareentwicklung, gerade im Bereich der Organisationsentwicklung, glaube ich heute, mehr agile Methoden zu entdecken, wenn es um Projekte geht. Das heißt, wir haben Agilitäten und Methoden wie beispielsweise Scrum, die über Meetings und entsprechende Prozeduren eine Agilität sicherstellen, eine Zirkularität sicherstellen und nicht die stringente Linearität mit Stufen verfolgen. Demzufolge treten hier völlig andere Denkparadigmen ein, die nach meinem Dafürhalten viel mehr am Gedankengut von Steve DeChaser und seiner Kurzzeittherapie dran sind, als am stringenten Projektmanagement oder Change Management gemäß der Stufenmodelle. Ich verlinke gern mal die Episoden zur systemischen Kurztherapie von Steve DeChaser und Insoo Kim Berg, die aus meiner Sicht eine sehr schöne agile Methodik präsentieren, wie man mit Veränderungen umgehen kann, wenn man sie nicht zu riesengroßen Veränderungsprozessen auftürmt. Denn, und das ist eine Kritik ganz allgemein an Organisationen, könnte es doch sein, dass große Veränderungen eigentlich nur Versäumnisse sind. Das ist eine etwas gewagte Hypothese. Also dann, wenn ich eine ganz große Veränderung anstoßen muss, weil mich die Umwelt oder meine internen Herausforderungen dazu zwingen, habe ich vielleicht die Zeit davor nicht genutzt, mit kleinen Veränderungen, in kleinen Schritten Veränderungen herbeizuführen. Wahrscheinlich sind sehr große Change-Prozesse nicht immer, aber häufig Defizitbeseitigungen im Vorfeld. Hätte ich die ganze Zeit schon in kleinen Schritten optimiert, hätte ich die ganze Zeit in kleinen Schritten verbessert, hätte ich die ganze Zeit mit agilen Methoden gearbeitet, wäre es vielleicht gar nicht notwendig, jetzt nach Jahren diesen dicken Change durchzuführen, mit dem alle schockiert und beschäftigt und mit Widerständen und Problemen gefesselt sind. Das heißt, kleine Schritte, agile Schritte könnten vielleicht die großen Veränderungen gar ersetzen, wenn man davon ausgeht, dass sie durch die kleinen Schritte obsolet werden, gar nicht mehr notwendig werden und sich dieser große Veränderungsstau gar nicht aufschiebt. Wie gesagt, eine etwas gewagte Hypothese trifft sicherlich nicht für alle Veränderungen zu, aber die ein oder andere Veränderung, glaube ich, könnte man in kleinen Schritten viel einfacher lösen, wenn man sie nicht aussitzen würde und irgendwann den Reformstau dann mit einer großen Veränderung lösen müsste. Auch das spricht für Agilität und kleine systemische Schleifen. Aus der Beobachtung sehr vieler Veränderungsprojekte habe ich eine Unterscheidung mitgenommen. Und diese Beobachtung möchte ich mit dir teilen. Ich glaube, es könnte Sinn machen, den Weg und das Ziel zu trennen und mit verschiedenen Methoden strukturiert zu beleuchten. Das heißt, wohin möchte ich eigentlich gehen und wie gehe ich dorthin? Beginnen wir mit dem Ziel. Man würde vielleicht bei Kotter von der Vision oder der Strategie sprechen. Das heißt, welche Vision verfolge ich, welche Strategie verfolge ich, welche Ziele möchte ich eigentlich mit der Durchführung der Veränderung des Changes erreichen? Und hier erscheint mir eine Sache sehr wichtig zu sein. Die Menschen hatten ja bereits ein Ziel bis zu dem Zeitpunkt, wo dieser Veränderungsbedarf nun auf sie zukommt. Das heißt, die Organisation hat ein Ziel bearbeitet. Vielleicht hat man es nie ordentlich rausgearbeitet, aber dann steckt es intrinsisch in der Organisation drin. Und dieses Ziel muss in irgendeiner Art und Weise durch einen Veränderungsprozess auch verändert werden. Stellen wir uns mal einen Berg vor, da steckt also eine Zielfahne drin und jetzt gibt es ein neues Ziel. Jetzt muss ich also die Fahne wegnehmen und auf einen anderen Gipfel stecken. Und wenn man das sich bildlich mal vorstellt, dann würde ich empfehlen, dass man die Fahne nicht so weit wegstecken sollte vom ursprünglichen Ziel. Oder mit anderen Worten, wenn die Organisation mit ihren Prozessen, mit ihren Hierarchien, mit ihrer Personalauswahl, mit ihren Programmen, mit allen Strukturen, die die Organisation entwickelt hat, bisher ein Ziel verfolgt hat, dann ist es nicht so gewitzt, ein völlig anderes Ziel auf die Tapete zu bringen, ein Ziel, welches überhaupt noch nicht im Fokus der Organisation stand. Das muss ja für Irritation sorgen und das hat die Gefahr, dass es nicht anschlussfähig ist. Oder mit anderen Worten, je näher das neue Ziel dem alten Ziel ist, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit einer Anschlussfähigkeit des Ziels. Wenn ich also möchte, dass meine Organisation dem neuen Ziel folgt, dann sollte das neue Ziel entweder sehr, sehr gut begründet sein oder möglichst nah am alten Ziel liegen oder am besten beides. Also radikale Veränderungen, so eine Art 180-Grad-Kurve, also seit es immer nach vorn gelaufen und jetzt laufen wir wieder zurück, solche Change-Projekte werden in der Regel scheitern. Viel besser ist es, die Zielfahne etwas zu verrücken, was übrigens auch dafür spricht, lieber kleinere Schritte zu gehen und nicht große Veränderungen zu machen, denn bei kleinen Schritten liegt es ja nahe, dass ich die Zielfahne immer nur ein bisschen versetzen muss, um den Kurs zu verändern. Du kennst ja auch die Metapher des schweren Tankers einer Organisation, der sich kaum noch steuern lässt, wenn eine Organisation mal eine kritische Größe erreicht hat. Wo kommt der Tanker überhaupt her? Was ist das für eine Metapher? Nun, der Tanker sind die Strukturen, sind die Systemstrukturen, die dieses System stabilisieren. Dafür sind diese Strukturen ja da, dass das System stabil ist, dass es nicht bei jedem Wind sofort aus dem Ruder läuft, im wahrsten Sinne des Wortes, und den Kurs wechselt. Und wenn du nun den Kurs bewusst wechseln möchtest, dann musst du natürlich auch damit rechnen, dass das System ein Beharrungsvermögen hat. Und wenn du ein bisschen lenkst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Schiff dem neuen Kurs folgt, viel größer, als wenn du das Ruder mit Gewalt rumreißt in eine völlig andere Richtung. Also, wähle ein Ziel, welches nah an dem Ziel ist, welches deine Organisation auch heute schon verfolgt. Und solltest du dir jetzt die Frage stellen, welches Ziel verfolgt meine Organisation überhaupt? Dann beginnt es vielleicht damit, dieses Ziel, das noch nicht benannte, aber natürlich schon existente Ziel, mit deiner Organisation herauszuarbeiten. By the way, habe ich bei diesen Prozessen wunderbare Kreativität, Ermutigung und große Freude festgestellt, wenn die Organisation sehr partizipativ ihr eigenes Ziel rausarbeitet und sich nach solchen Prozessen klar ist, für was stehen wir überhaupt, was machen wir überhaupt, was ist sozusagen der Sinn unserer Arbeit. Das ist also ein großartiger Prozess, wenn du nicht sofort weißt, welches Ziel haben wir überhaupt, dieses Ziel überhaupt erstmal gemeinsam mit dem Team herauszuarbeiten. Und dann, wenn eine Veränderung ansteht, wie gesagt, die Zielfahne nur ein bisschen verrücken, sodass die Kurskorrektur deines Schiffes, vielleicht auch deines Tankers, nicht so groß sein muss und damit die Wahrscheinlichkeit der Anschlussfähigkeit erhöht wird. Liegt irgendwie auf der Hand. Das ist also die Kurskorrektur. Das ist die Zielfahne, die man sensibel verändern sollte. Wenn deine Organisation beispielsweise sich selbst als kundenorientiert versteht und du möchtest mit einem Mal Preisführerschaft einführen, dann würde das für Irritationen sorgen. Wenn deine Organisation aber stolz darauf ist, seither das günstigste Angebot zu machen, du aber auf einmal dieses Paradigmum der Kundenorientierung ausrufst, dann ist es auch schwierig. Oder seither war die Organisation zwar auf Kunden und Preis fokussiert, aber der Qualitätsanspruch war nicht der höchste. Jetzt möchtest du aber die beste Qualität liefern. Ja, das klappt dann vielleicht auch nicht so ohne weiteres. Und so weiter und so fort. Das heißt, achte auf die Paradigmen, auf die Ziele deiner Organisation im Ist und ändere den Kurs nur mit Bedacht. Und dann im zweiten Schritt geht es um den Weg. Das heißt, wie können wir nun diesen Weg gehen, der an dieser Stelle einzuschlagen ist? Und da möchte ich nicht wiederholen, was ich in der vorangegangenen Episode letzte Woche geäußert habe. Da würde ich dir empfehlen, gestalte den Weg extrem transparent. Mache alles transparent vor der Organisation, jede Entscheidungsnotwendigkeit und auch jede Entscheidung. Auch die Regeln, die zu den Entscheidungen führen, mache transparent und schaffe am besten Regeln, die bei jeder Veränderung verwendet werden. Eine Art Metaregel für Change-Prozesse. Und sorge dafür, dass alle gehört werden, auch die, die den Change-Prozess nicht haben wollen, vielleicht sogar die, die ihn nicht haben wollen, vielleicht sogar die, die ihn aktiv boykottieren. Sorge wie vor Gericht dafür, dass Transparenz, Regelwerk und Mitwirkung gegeben ist. Und wenn dich das interessiert, wie du das genau machen sollst, spring gerne nochmal eine Woche zurück in die vorangegangene Episode. Zum Abschluss dieser Episode nur noch zwei Gedanken, wie du das Problem lösen kannst, nicht einen Reformstau so lange aufzuschieben, bis ein großer Change erforderlich ist. Wie könnte es also in einer Organisation gelingen, kleine Veränderungen durchzuführen? Und dazu möchte ich dir zwei ganz konkrete Anregungen mitgeben. Die eine Anregung ist vielleicht etwas üblicher, deswegen möchte ich mit der beginnen, und zwar der übliche KVP-Prozess, der kontinuierliche Verbesserungsprozess. Und hier ist insbesondere das K wichtig, das kontinuierliche. Wichtig ist, eine Infrastruktur zu etablieren, die diesen KVP-Prozess regelmäßig und in kleinen Zyklen durchführt. Und damit sind wir genau in der agilen Schleife drin, das heißt kleine Schleifen, schauen, was passiert, besser machen, wieder Schleife. Eine kontinuierliche Arbeit, die nicht erst alle 2-3 Jahre durchgeführt wird, sondern am besten wöchentlich, monatlich und bei Bedarf auch täglich. Also installiere KVP als essentieller Bestandteil deines Unternehmens und schaffe am besten eine KVP-Kultur, die in deiner Organisation davon ausgeht, dass jeder jederzeit Verbesserungspotenzial artikulieren kann, dass das gehört wird, dass tatsächlich Verbesserungen auch beschlossen und umgesetzt werden. Das andere Mittel, welches ich in meiner Organisation als sehr zielführend beobachtet habe, ist das Denken in Produkten und Kundenwünschen. Beginnen wir zunächst mal mit einer Organisation und deren Produkten, Angeboten, Lösungen. Diese Produkte, Angebote, Lösungen, die eine Organisation produziert und seinen Kunden zur Verfügung stellt, diese Produkte, Angebote und Lösungen sind ja nicht statisch. Diese Angebote, Produkte und Lösungen ändern sich durch neue Kundenbedürfnisse. Diese Kundenbedürfnisse gut zu hören und immer wieder auszuprobieren, ob die Organisation mit neuen Produkten und Angeboten neue und andere Märkte erschließen kann oder bestehende Kunden noch besser bedienen kann, das ist ein zweiterer Schritt einer agilen Arbeit an der Organisation. Challenge also dein Team mit neuen Kundenwünschen, die du identifiziert hast. Wie kann man sich das vorstellen? Gehe du als verantwortliche Person immer wieder mal zu deinen Kunden. Spreche mit deinen Kunden über das, was deine Organisation bisher liefert und was sie noch liefern könnte. Identifiziere Bedürfnisse, die der Kunde hat, die du aber noch nicht bedienen kannst, aber bedienen könntest. Gehe dann mit diesen Bedürfnissen in deine Organisation und challenge deine Organisation, dass man diese neuen Angebote und Produkte entwickelt, dem Kunde ausliefert und damit immer neue Kundenbedürfnisse befriedigt und damit immer am Zahn der Zeit und der Markt agiert. Das ist also eine Idee für agierende Unternehmen. Ich denke, diese Art der Herangehensweise ist für Unternehmerinnen und Unternehmer fast schon Selbstverständlichkeit, denn wenn sie das nicht immer schon so gemacht hätten, würden sie irgendwann produzieren, was der Markt nicht mehr braucht und wären pleite. Das heißt, der permanente Regelkreis, die Agilität an der Schnittstelle zum Kunde kann durch Gespräche mit dem Kunde initiiert werden und das kann man als Showfix etablieren, als Kundenbeirat etablieren. Ich habe das früher individuell je Kunde gemacht und habe regelmäßig mich mit dem Kunde getroffen und über seine Bedürfnisse gesprochen und hatte immer wieder neue Ideen entwickelt, die ich mit meinem Team besprochen habe und dann entsprechend Produkte, Angebote und Lösungen liefern konnte, die ich bis dahin nicht liefern konnte. Damit habe ich die Organisation verändert, denn die Organisation hat immer wieder neue Angebote entwickeln und ausliefern müssen. Also eine agile Methode an der Kundenschnittstelle und eine andere agile Methode, kann man so sagen, im Backend. Nun kannst du die agile Methode an der Kundenschnittstelle, und das möchte ich abschließend noch ergänzen, auch in internen Teams verwenden. Und das habe ich tatsächlich sehr intensiv und sehr erfolgreich in sehr vielen Organisationen ausprobieren dürfen. Wie geht das? Nun, jedes Team, jede Organisation, auch interne Teams und Organisationen haben Kunden. Dann sind es halt interne Kunden. Auch die Personalabteilung hat Kunden. Auch der Fuhrpark hat interne Kunden. Auch die Entwicklungsabteilung hat interne Kunden. Die Qualitätssicherung, die Produktion, die Dreherei und so weiter und so fort. Jede interne Abteilung hat interne Kunden und demzufolge gibt es interne Bedürfnisse von internen Kunden, die das Team oder die Organisationseinheit, die Abteilung befriedigen muss und soll. Und das, was Unternehmen mit ihren echten Kunden durchführen, regelmäßige Abstimmungen über neue Bedürfnisse, das können interne Abteilungen mit ihren internen Kunden machen. Also rede mit deinen internen Schnittstellenabteilungen, die bisher deine Produkte, Angebote und Lösungen bekommen, über deren Bedürfnisse. Da kommen interessante Gedanken dabei heraus und damit kannst du deine Organisation challengen. Und damit entsteht normalerweise in sehr kleinen, agilen Zyklen ein immer neues Portfolio, ein angepasstes Portfolio, ein gestillter Kundenbedarf. Und das führt dazu, dass du nie zu dem Zeitpunkt kommst oder hoffentlich nie zu dem Zeitpunkt kommst, wo du sagen musst, das, was wir produzieren, will kein Kunde mehr haben. Wir haben am Markt vorbei produziert und jetzt eine ganz große Not und die Notwendigkeit eines ganz großen Changes. Das heißt, abschließend nochmal zusammengefasst, zwei kleine agile Zyklen, den einen in Form eines KVP-Prozesses für deine Prozesse, Strukturen, Strategien, Herangehensweisen intern und der andere agile Zyklus an der Schnittstelle zu deinen internen oder externen Kunden, der mit neuen Bedürfnissen immer wieder deine Organisation challenged. Diese beiden Regelkreise können dazu beitragen, dass du die großen Change-Kurven beispielsweise von Kotter oder von Kübler-Ross gar nicht brauchst, weil diese großen Veränderungsstaue, die diese entsprechenden Veränderungen bedingen, gar nicht auftreten. Dabei wünsche ich dir sehr viel Erfolg. Bleib interessiert und neugierig. Dein Heiko.